Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Berichten für Migranten, wie sich die multikulturelle Medienlandschaft verändert.
Berichte von Migranten, wie neue Online-Projekte sich besser vernetzen.
Sorgen um den Nachwuchs. Die Debatte um Journalismusanfänger geht weiter.
Das sind unsere Themen heute in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Die Wochenzeitung will, dass wir uns wieder mehr streiten, denn Streiten ist wichtig für eine pluralistische Gesellschaft. Darum gibt es bei der Zeit jetzt ein neues Streitressort, das sich mit seinen medialen Angeboten für eine bessere Streitkultur in Deutschland einsetzen möchte. Dazu sagt Giovanni Di Lorenzo, Zitat, uns ist seit langem eines ganz sauer aufgestoßen, nämlich dass der Diskurs im Land unglaublich vergiftet ist. Er wird stark von den Rändern her bestimmt und ist geprägt von unbedingtem Vorsatz, die jeweils andere Seite misszuverstehen. Doch an sich ist Streit nichts Schlechtes. Wir möchten einen kleinen Beitrag dazu leisten, den Begriff Streit wieder positiv zu besetzen und ihm eine kleine, feine Bühne bieten, auf der man hart in der Sache, aber verbindlich im Ton diskutieren kann.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Diese Phrase oder dieser Satz, der kam mir ehrlich gesagt als erstes in den Sinn, als ich vom neuen Streitressort der Zeit gelesen habe. Keine Frage, die Zeit meint es gut und sie hat natürlich auch recht, was die Bedeutung eines ehrlichen und offenen Diskurses für unsere Gesellschaft betrifft und auch die Vergiftung des aktuellen Diskurses vielleicht. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass das Streitressort richtig gute Arbeit machen wird. Gar keine Frage. Dennoch fürchte ich, an der Streitkultur in Deutschland ändern wird das überhaupt nichts, weil die Zeit einerseits viele Menschen erst gar nicht mehr erreicht und das neue Ressort bleibt deswegen andererseits am Ende vermutlich leider doch nur so ein verzweifelter und irgendwie auch romantisierender, kleiner, feiner Versuch eben einer gewissen bildungsbürgerlichen Elite in den Redaktionen, die längst verblassten demokratischen Idealen hinterherläuft. Das ist leider so und es ist leider auch bitter.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das antizyklische Medienmagazin. Ja.
Was hat die Schlagzeilen dieser Woche bestimmt? Natürlich die...
Viel Blau-Braunes, oder?
Die Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen haben natürlich die Medien in dieser Woche sehr stark geprägt. Die Ergebnisse, viele haben sich gefragt, wie konnte es eigentlich zu dem Abschneiden der AfD kommen? Einige waren froh, dass es nicht höher war. Einige haben natürlich ganz viel ruminterpretiert. Und da muss man auch schon sagen, Herr Pähler, ja. Da ist auch schon so eine gewisse Ermüdung da, oder?
Ich glaube schon. Ich habe nämlich eigentlich sogar noch einerseits mit noch mehr Berichterstattung dazu gerechnet. Irgendwie, aber was will man eigentlich noch immer dazu sagen?
Ja.
Also, und ich habe dann auch gedacht, will ich das jetzt eigentlich hören? Ich habe bei mir selber diesen Reflex festgestellt, direkt nach der Wahl. Ich war irgendwie so gepolt auf die Wahl. Ich wollte natürlich wissen, was passiert. Und dann habe ich mich schon irgendwie gefreut auf das fast schon, was da passiert ab Montag. Aber dann war ich auch ganz schnell an dem Punkt, dass ich dachte, ach komm, lass das alles weg. Lass es andere besprechen. Es interessiert mich eigentlich nicht mehr, weil im Grunde finde ich den Erkenntnisgewinn dieser Auseinandersetzung damit momentan, ehrlich gesagt, ziemlich überschaubar. Was ich auch schade finde, aber es ist so.
Welches Wort verbinden viele zum Beispiel mit der AfD? Ausgrenzung. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen etwas,
mit
was
Eingrenzung.
So gesellschaftlich so ganz am anderen Ende des Spektrums steht. Und damit beschäftigen wir uns heute, und zwar in dieser halben Stunde, in der ersten halben Stunde von Was mit Medien, nämlich mit Medien für und von Migranten.
Okay, das ist...
Kann man das so hinstellen? Ja,
ich überlege gerade, es ist auf jeden Fall das andere Ende des Spektrums, sicherlich. Ja. Auf jeden Fall ist es, sagen wir mal so, es ist, glaube ich, dieser Antipol, der da so aufgemacht wird, gerade von der AfD. Ich finde eigentlich, ist eigentlich nicht irgendwie so ein anderes Ende. Ich möchte gar nicht so gerne so viel Enden in der Gesellschaft haben. Aber gut, das ist kein Wunsch.
Da können wir jetzt drüber streiten, Herr
Pähler. Ja, streiten sollen wir uns ja auch mehr, haben wir gerade gehört von der
Zeit. So wie das jetzt auch die Zeit ja eigentlich fordert. Aber lass uns doch, bevor wir hier so uns richtig in die Haare bekommen,
okay.
Mal kurz an den Kiosk
Haare
schauen.
Steinvorlage, sorry. Lass uns an den Kiosk schauen. Ja, was machen wir da?
Ich dachte, der Vorteil des Hörfunks ist gerade mit mir in diesem Argument. Aber lass uns an den deutschen Kiosk schauen, was wir da so rumliegen haben, so die üblichen Verdächtigen. Aber manchmal gibt es da auch Publikationen, die gar nicht so viel Beobachtung oder Beachtung bekommen. Zum Beispiel Ruskaya Germania oder die Hürriyet und die Vesti. Sie gehören zu den in Deutschland erscheinenden fremdsprachigen Titeln der Diaspora. Ich kann es nicht
mehr Diaspora-Presse, willst du sagen?
Ja, Diaspora-Presse, möchte ich sagen. Mhm. Und ihre Relevanz hängt direkt vom Medienkonsum ihrer Adressaten ab, den 19,3 Millionen Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund. Und da kann man sich ja wirklich viele Fragen stellen, wenn man sich damit beschäftigt. Zum Beispiel, wie ist ihr Verhältnis zu den klassischen und neuen Medien?
Ja, und auch über, ich sag mal, welche Kanäle informieren sich eigentlich Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland? Und bemühen sich jetzt eigentlich auch deutsche Redaktionen darum, quasi ja auch neu zu uns gekommene Menschen aus anderen Ländern als Rezipienten zu gewinnen? Und wenn man überlegt, finden auch diese vielfältigen Lebensentwürfe, die Herkunftsgeschichten und Biografien dieser Menschen auch in, ich sag mal, unseren in Anführungszeichen Medien statt? Das und noch vieles mehr war Thema beim Campfire Festival, das am Wochenende in Düsseldorf stattgefunden hat.
Genau, das Recherchebüro Korrektiv hat zum dritten Mal dieses Festival veranstaltet, zum zweiten Mal in Düsseldorf. Viele Stiftungen, Verbände und Medien, zum Beispiel Taz oder Arte, waren dabei. Sie haben in der Zeltstadt eigene Zelte aufgebaut und ein Programm gemacht vor dem Düsseldorfer Landtag. Es ging um Gesellschaft, digitaler Wandel und Medien. Und die Kollegin Alef Doğan von der Rheinischen Post hat mit ihren Gästen genau über dieses Thema gesprochen. Und wir haben da ja schon eben dieses Fremdwort Diaspora-Presse gehört und dass auch die Hürriyet dazu gehört. Und Christiane Horz von der Ruhr-Uni Bochum beschäftigt sich damit und hat erstmal erklärt, was Diaspora-Presse eigentlich ist.
Vielleicht gelingt das ganz gut mit so einer kleinen Abgrenzung zu Exilmedien. Mhm. Exilmedien, da könnte man zum Beispiel die iranische Community in Deutschland bezeichnen. Und deren Medien, die arbeiten sich noch so ein bisschen an der iranischen Revolution ab oder haben das getan, die erste Generation, die dann gekommen ist und geflohen ist vor der neuen politischen Situation. Und Exilmedien, die haben so einen politischen Fokus, die sind immer sehr stark konzentriert auf das Herkunftsland und versuchen da irgendwie einen Sinn draus zu sehen, wie die Entwicklungen dort abgelaufen sind. Diaspora-Medien hingegen, das sind Medien, die versuchen, aus einer verstreuten Gruppe wieder ein Ganzes zu machen. Mhm. Die versuchen, so eine Art Community-Building in der Migrationssituation zu machen. Und das geschieht ganz oft über die gleiche Sprache, also über herkunftssprachliche Medien, über kulturelle Muster, mit denen man sich untereinander gut verständigen kann. Und so versucht man eben aus dieser Migrationssituation etwas Ganzes wieder zu machen. Also diese Verstreutheit, dieses Gefühl des Herausgerissenseins wieder zusammenzufügen zu etwas, was man Beheimatung oder Heimat nennen könnte.
Ja. Auch dabei beim Campfire Festival war Ahmet Kulaci, der ist Kolumnist der Europa-Ausgabe der türkischen Tageszeitung Hürriyet. Und der hat mal verraten, was die Leser von ihrer Hürriyet eigentlich so erwarten.
Die Leute wollten auch also die Türkei lesen, was in der Türkei passiert und so weiter und so fort. Aber die Menschen wollten auch über die Geschehnisse hier in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel oder in den anderen europäischen Ländern, darüber wollten sie was lesen.
Ja, und was auch spannend ist, Ahmet Kulaci hat auch aber einen doch dramatischen Medienwandel beschrieben.
Bis zum Jahr 2002, 2005 hatten wir hier in der Bundesrepublik Deutschland also um die 100.000 Exemplare verkauft von Hürriyet.
Wie viele sind es jetzt?
Aber jetzt, das ist also miserabel,
okay.
Kann man mit einem Wort sagen. Wie gesagt, ziemlich schlimm. Das sind nicht mehr 10% von damals, also was wir heute verkaufen. Aber das gilt nicht nur für Hürriyet. Hürriyet ist immer noch die größte türkische Zeitung in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa. Es gibt noch 6 andere türkische Zeitungen, die in Deutschland erscheinen, aber deren gesamten Auflage oder verkaufte Auflage ist genauso viel wie Hürriyet.
Tja, aber wie verändert sich der Medienwandel? Also wo gibt es Zuwächse? Hören wir nochmal Christiane Horz. Sie hat den wissenschaftlichen Blick, wie Migranten Medien nutzen.
Ja, vielleicht muss man ja erstmal voranschieben, dass wir ja mit einer dreifachen Disruption zu tun haben. Also einmal, was Herr Kulaci hier angesprochen hat, sind ja einmal die neuen digitalen Medien, die ganze Medienlandschaft sozusagen umstülpen. Dann haben wir eine Diversifizierung der Migration, die wir sehen. Und wir haben auch natürlich durch diese Digitalisierung Und Migrationsgeschehen haben wir nicht nur dadurch, aber grundsätzlich auch eine Fragmentierung der Publika. Ne? Also das, man spricht ja heute gar nicht mehr von dem Publikum, sondern das hat sich alles segmentiert, fragmentiert vielleicht auch. Und insofern muss man eben fragen, welche Studien Sie meinen. Meinen Sie Studien über jugendliche Mediennutzung oder über die Mediennutzung von Frauen mit Migrationshintergrund oder Männern?
Also mal die Jugendlichen.
Ja, da wissen wir zum Beispiel, dass sie Jugendliche sind. Also die Mediennutzung unterscheidet sich eigentlich gar nicht von der Mediennutzung der Jugendlichen, die zwei deutsche Eltern haben oder seit längerer Zeit hier ansässig sind. Es sind, Mediennutzung findet hauptsächlich im Internet statt, via Smartphone, da gibt es keine Unterschiede. Also man sieht dann, diese Mediennutzung gleicht sich einfach an und wir haben gar nicht mehr diese großen großen Diskrepanzen zwischen beispielsweise türkischer und deutscher Mediennutzung, wie das vielleicht früher noch so ein bisschen der Fall war. Da konnte man noch sehen an den Balken, wenn man das quantifiziert hat, da ist noch ein bisschen was anders. Aber das kann man bei den Jugendlichen eigentlich gar nicht mehr so feststellen.
Bleiben wir mal beim Stichwort Integration. Wie passt das eigentlich in die Diskussion über Medien und Migranten? Sheila Müsorikaab, Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacher, die hat da eine eindeutige Meinung zu.
Jetzt in dem Gespräch schon wieder haben wir 10-mal das Wort Integration gehabt und ich kann das überhaupt nicht mehr hören in diesem Zusammenhang, ne? Weil ich denke, wir müssen wirklich mal davon wegkommen, dass irgendwelche Leute mit irgendeiner anderen Hautfarbe, anderen Namen, was weiß ich, immer nur in dem Zusammenhang von entweder Terrorismus oder Religion oder Sicherheitsproblem oder eben Integration vorkommen. Ne? Und da sind aber alle Medienmacher und Journalistinnen, Journalisten, egal wer, in die Pflicht genommen. Das heißt, wenn man meinetwegen Umfragen macht, Straßenumfragen oder so, sei es jetzt zu Steuern oder Parkplätzen oder egal was, da kann man jeden fragen. Ja, dann kann man auch Leute fragen, die ein Kopftuch haben oder so. Die haben auch was zu Steuern oder zu Parkplätzen oder Kindergärten zu sagen. Während aber oft es immer nur so die Richtung ist, wir fragen Leute, die mit so einer Bindestrich-Identität nur, wenn es irgendwie um Religion oder um Integration eben geht. Und sonst kommen sie gar nicht vor in den Medien, als ob wir nichts zu anderen Themen zu sagen hätten. Und das finde ich einfach so absurd. Ne? Das ist die x-te Generation, die hier lebt. Erstens, zweitens, ein Viertel der Bevölkerung, die halt immer nur zu ungefähr 3-4 verschiedenen Themen gefragt werden. Und ansonsten, ne, als ob Leute, die in den verschiedensten Berufen arbeiten und Experten für unterschiedliche Sachen sind, zu nichts anderem was zu sagen haben. Und das ist absurd, weil dadurch entsteht so ein Zerrbild. Das heißt, dass der durchschnittliche Mediennutzer, Fernsehzuschauer oder so, Zuschauerin, jemanden mit Kopftuch oder mit schwarzen Haaren und Schnäuzer halt nur bei bestimmten Themen sieht und sonst nicht. Ja? Nicht bei normalen Themen, nicht wenn es um Fußball geht, nicht wenn es um, ja weiß ich nicht, Kita-Plätze geht, nicht wenn es um weiß ich nicht was geht, aber immer bei diesen Themen und das hängt mir so zum Halse raus. Ich möchte irgendwie Fernsehen gucken, ohne dass ich immer sehe, ich bin ein Sicherheitsrisiko oder so.
Was mit Medien? Das vernetzte Medienmagazin.
Wir bleiben beim Thema Medien mit Migrationshintergrund sozusagen, sprich Medien, die in Deutschland lebende Migranten in deren Muttersprache über aktuelle Geschehnisse in Deutschland und auch aus aller Welt informieren. Und im Grunde, haben wir auch gerade schon gehört, sind diese in Deutschland ja kein neues Phänomen.
Ja, spannend ist aber, während die klassischen Diaspora-Medien an Reichweite verlieren, sind in den letzten Jahren in ganz Deutschland einige neue, meist digitale Projekte und Medienangebote für Migranten und von Migranten entstanden. Ein Beispiel, was wir euch heute vorstellen möchten, ist die mobile Nachrichtenplattform Amal Berlin. Seit 2017 berichtet die, wie sie sich selber beschreibt, lokale Tageszeitung für das Smartphone auf Arabisch und Farsi darüber, was in Berlin los ist. Das Wichtigste vom Tage ergänzt durch Reportagen, Interviews und Kommentare. Amal Berlin ist ein Projekt der Evangelischen Journalistenschule und wird von Journalistinnen und Journalisten aus Syrien, Afghanistan, Iran und Ägypten betrieben. Und für seine Arbeit wurde das Team von Amal Berlin unter anderem als ausgezeichneter Ort im Land der Ideen ausgezeichnet.
Ja, soweit die Fakten vielleicht erstmal. Aber wie genau sieht eigentlich die Idee hinter Amal Berlin aus? Und wie funktioniert eigentlich auch solches Projekt von der ersten Idee bis zu dem, was es heute ist? Und warum wollen sich viele Medienangebote für Migranten in Zukunft auch untereinander stärker vernetzen? Das weiß Cornelia Gerlach von der Evangelischen Journalistenschule. Sie ist Projektleiterin von Amal Berlin und jetzt live zu Gast in einer Stunde Was mit Medien. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wir haben gerade schon gesagt, seit 2017 gibt es quasi Amal Berlin online. Die Idee ist natürlich schon etwas älter, aber wie genau kam es eigentlich jetzt zu der Idee und was sind so die wichtigsten Ziele, die dahinter dieser Projektidee stecken?
Die Idee entstand oder kam gleichzeitig mit vielen anderen Ideen rund um das, was so allgemein als die Flüchtlingswelle bezeichnet wird. Also als viele Leute aus Syrien und Afghanistan und dem Iran und Ägypten nach Deutschland kamen und wir haben überlegt, was kann man Sinniges tun und vor allen Dingen auch, wir haben überlegt, wie kann man die Expertise, die Leute mitbringen, so umsetzen, dass sie nützlich wird. Und haben angefangen mit einem Workshop, wo wir Journalistinnen und Journalisten eingeladen haben, sich auf journalistisches Arbeiten in Deutschland vorzubereiten. Und aus diesem Workshop heraus entstand dann die Idee, dass man ja vielleicht nicht nur lernen bräuchte, könnte, sondern dass man auch was Eigenes aufbauen kann. Und dann haben wir Schritt für Schritt miteinander die Plattform entwickelt, überlegt, wie Nachrichten aussehen müssen, dass Leute, die jetzt kein Deutsch können, mitkriegen, was in der Stadt los ist, was für sie wichtig ist. Und haben dann, ja, sind dann im März 2017 online gegangen, erst so ganz langsam und ganz vorsichtig und haben dann gemerkt, wie groß der Bedarf ist, sich tatsächlich zu informieren über das, die Stadt, in der man lebt.
Vielleicht können Sie uns diesen Bedarf noch ein bisschen genauer beschreiben. Also Wie merken Sie das? Also reicht es an Feedback, was Sie bekommen, an digitalen Leserbriefen, über Kommentare über soziale Netzwerke, wie es weiterempfohlen wird oder ganz simpel in den Besucherzahlen?
Ja, das merken wir. In den Besucherzahlen merken wir das krass und toll. Wir haben inzwischen in Berlin erreichen wir über Facebook 45.000 Leute. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ungefähr 100.000 Leute seit 2015 neu in die Stadt gekommen sind, die in unsere Sprachgruppen fallen, dann wäre das jetzt schon fast die Hälfte. Nun wohnen diese 45.000 Facebook-Freunde von Amal Berlin nicht alle in der Stadt, sondern ein paar wohnen auch irgendwo anders und haben uns entdeckt und verfolgen uns und liken uns. Aber das zeigt schon, wie groß das Bedürfnis ist, Nachrichten serviert zu kriegen.
Ich meine, das ist natürlich jetzt eine total schöne Bestätigung, glaube ich auch, die ja eigentlich nur bestärken kann auf diesem Weg. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen einmal ganz kurz auch nochmal auf die Anfänge zurückschauen. Jetzt ist ja das Thema Migration eines der wahrscheinlich am meisten polarisierenden Themen in unserer gesellschaftlichen Debatte der letzten Jahre. Hat das auch doch für viel Gegenwind gesorgt bei der Realisierung Ihrer Idee oder ist das doch ziemlich glatt durchgegangen, sage ich mal, bis zu dem Punkt, wo Sie heute stehen?
Das ist auf alle Fälle bei unseren Leserinnen und Lesern. Da gibt's zwar ab und zu mal Gegenwind, weil unsere Themen auch das spiegeln, was in Berlin los ist. Dazu gehört zum Beispiel große Berichterstattung über den Christopher Street Day und Homosexualität, was jetzt in der arabischen Community nicht unbedingt das Lieblingsthema ist. Also da gibt's Gegenwind, aber im Grunde kriegen wir innerhalb der Communities sehr viel positive Rückmeldung und sehr viel Rückenwind. Und wir haben auch viel gute Unterstützung gekriegt von Institutionen, von Einrichtungen, von Fördereinrichtungen, die sagen, das, was ihr macht, ist wichtig und das finanzieren wir auch.
Jetzt ist ja was ich auch auf jeden Fall eine Leistung finde, ist meistens, wenn so etwas so in einer Workshop-Umgebung entsteht, dass das dann erstmal gestartet wird. Das ist so die eine Sache, aber dass es dann auch ja so lange anhält und auch weiter ausgebaut wird, ist die andere Sache. Was können Sie uns über so einen typischen Redaktionsalltag sagen? Also wie läuft das genau ab und wie viele Journalistinnen und Journalisten machen mit?
Oh, das sind jetzt ganz viele Fragen. Also wir treffen uns jeden Morgen mit einer kleinen Nachrichtenschicht, in der beide Sprachgruppen vertreten sind. Also mindestens ein Kollege, der Dari spricht oder Farsi spricht und ein Kollege oder eine Kollegin, die Arabisch spricht. Wir gucken uns an, was in den letzten 24 Stunden in der Stadt los war. Also die klassischen Nachrichten und versuchen daraus auszuwählen, die 5 wichtigsten Nachrichten für den Tag, die veröffentlichen wir im Laufe des Vormittags. Und danach machen wir pro Tag auch noch eine etwas ausführlichere Geschichte, die was mit dem aktuellen Geschehen an dem Tag zu tun hat. Und den Rest der Zeit arbeiten die Kolleginnen und Kollegen an ihren eigenen Beiträgen. Das können Videos sein, das können Reportagen sein, das können Interviews sein, das können Straßenumfragen sein, das ist mal eine Bildergeschichte, das ist mal ein Interview mit einer tollen syrischen Sängerin und das ist mal, heute Abend ist der Kollege hier in Berlin unterwegs und besucht das Futurium, also dieses neue Zentrum, wo es darum geht, Zukunftsperspektiven zu entwickeln für diese Stadt und berichtet darüber. Das heißt, also wir haben sozusagen einen Mix aus Nachrichten und Berichten.
Wenn ich jetzt nochmal schaue, wie dieser Mix so zustande kommt, Sie haben ja vorhin gesagt, wir wählen die wichtigsten 5 Nachrichten aus beispielsweise, ist ja so ein Satz, den würde wahrscheinlich jede Nachrichtenredaktion sagen. Ich habe mich nur gefragt, sind das eigentlich die gleichen wichtigen Nachrichten, die quasi eine Redaktion irgendwie 3 Häuser weiter in einem deutschsprachigen Medium auch auswählen würde oder wonach entscheiden Sie, was wichtig ist für Ihre Leser?
Ganz die gleichen sind es nicht. Also das ist natürlich auch, das hat die andere, die deutsche Nachrichtenredaktion genauso. Die U-Bahn fährt nicht, weil gebaut wird. Oder heute war der Kurfürstendamm gesperrt, weil da 2 Taschen mit irgendwas drin standen, wo man nicht wusste, was es ist. Und die ganze Straße war abgesperrt. Also das sind diese klassischen Nachrichten. Aber wir haben natürlich auch einen Schwerpunkt auf Themen, die was mit Migration, mit Flucht, mit sich verändernder Gesetzgebung zu tun haben. Und die für arabische oder afghanische oder iranische Menschen in Berlin vielleicht relevanter sind als für Deutsche.
Das Jahr 2019 ist ja für Amal Berlin gut gestartet. Also die Finanzierung ist erstmal, glaube ich, für 3 Jahre gesichert. Es gibt mittlerweile in Hamburg auch einen Ableger. Wo soll es mit Amal hingehen? Was ist das Ziel?
Also wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir wachsen. Aber unsere Devise heißt tatsächlich Schritt für Schritt. Das heißt, wir haben im April in Hamburg eine Redaktion aufgebaut, eine zweite Redaktion aufgebaut, in Kooperation mit der Körperstiftung und mit dem Hamburger Abendblatt. Und diese Redaktion muss jetzt erstmal auch ordentlich wachsen. Also da gibt es im Moment in Hamburg gibt's tendenziell ungefähr 50.000 Leute, die zu unserer Zielgruppe gehören. Davon erreichen wir im Moment 5.000. Das ist ein guter Anfang für eine kurze Zeit, aber da muss noch ein bisschen Arbeit und Energie rein. Tendenziell wäre unsere Perspektive ein Netzwerk von dezentralen Redaktionen, die nach dem Amal-Konzept arbeiten.
Ich finde, so ein bisschen passt dazu ja auch, ich sag mal, zu dieser Entwicklung, die Sie da skizziert haben für die Zukunft, dass eben auch das Thema Vernetzung mit anderen Exilmedien irgendwie wichtiger wird. Wir haben es eingangs auch schon gesagt, beim Campfire Festival in Düsseldorf kam es jetzt zum ersten, ja im Grunde bundesweiten Netzwerktreffen dieser Art von Medien. Was würden Sie sagen, wie vielfältig ist die Szene zurzeit?
Oh, die ist kunterbunt. Die ist klasse kunterbunt und lebendig. Machen ganz unterschiedliche Sachen von der wirklich wunderbaren Zeitung Abwab, die erste arabische Zeitung in Deutschland, die es auch deutlich länger gibt als uns, die ganz kontinuierlich berichtet und Debatten innerhalb der Community, der arabischen Community spiegelt und über Kunst und Kultur im Exil und auch im arabischen Raum berichtet, bis hin zu Radio Popcorn, was ein ganz lebendiger, junger iranischer Radiosender ist, der zusammen mit den offenen Kanälen oder über die offenen Kanäle an seine Zielgruppe kommt und über Fußball und Sport und Kinostarts und solche Sachen berichtet. Oder Rasha Kadra, YouTuberin mit einem eigenen YouTube-Kanal, die Themen, die gerade in der Community aktuell sind, diskutiert werden, in ihrem YouTube-Kanal umsetzt. Also gibt ganz, ganz unterschiedliche. Oder die Zeitschrift Neu in Deutschland aus Bochum, die sich vor allen Dingen an ein deutsches Publikum wendet und versucht, Deutschen zu erklären, wie Migranten ticken. So ungefähr. Also es gibt wirklich ein sehr breites und buntes Spektrum von Medienprojekten.
Und worüber haben Sie denn dann beim Treffen diskutiert? Also was war da so Thema neben Kennenlernen? Also wo drückt der Schuh oder was für gemeinsame Pläne schmiedet man da?
Da haben die Kollegen aus den verschiedenen Sprachgruppen unter sich die Themen diskutiert, die gerade am meisten unter den Nägeln brennen. Also ein Beispiel war zum Beispiel, dass in der arabischen Community die Frage im Moment in vielen Redaktionen relativ drängend ist, wie gehen wir mit schwierigen Themen um? Also wie gehen wir mit Themen um, die in der jeweiligen Community nicht so eingängig sind? Stichwort Feminismus zum Beispiel, wo ganz oft dann fiese Kommentare kommen und kräftige Diskussionen in den Facebook-Kommentarspalten stattfinden. Wie gehen wir damit um? Machen wir die Themen trotzdem oder machen wir die Themen nicht? Und wie schaffen wir es, dass unsere Leserinnen und Leser nicht einfach nur sich wütend abwenden, sondern mitgehen und eine Chance haben, tatsächlich sich auch in die verschiedenen Diskurse, die es gibt, mit einzufädeln und sich mit einzubringen.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass genau das vielleicht auch gerade durch die Vernetzung untereinander in Zukunft auch gelingen wird?
Also ich glaube, dass die Vernetzung durchaus dazu beigetragen haben, weil es für jede einzelne Redaktion schön war zu sehen, okay, wir sind mit diesem Problem nicht alleine, die anderen kämpfen mit ähnlichen Problemen. Und auch ein bisschen zu gucken, was für Lösungsstrategien die Kollegen in anderen Städten und in anderen Redaktionen für diese Themen haben.
Wenn ihr neugierig seid, schaut mal vorbei auf amalberlin.de. Dort findet ihr auch das Projekt, was wir euch jetzt vorgestellt haben. Das war Cornelia Gerlach, sie ist die Projektleiterin von Amal Berlin. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Was mit Medien? Das nachhaltige Medienmagazin.
Das jetzt auch noch, meine Güte.
Ja, nein, und natürlich, gut gelaunt übrigens auch noch.
Ja, das freut uns. Mhm. Aber auf jeden Fall haben wir uns nämlich heute vorgenommen, dass wir wirklich, ihr wisst es, das ist ein Versprechen von uns, dass wir aber das auch wirklich einhalten, dass es bei uns keine Floskel ist.
Nein, keine Floskel. Darf ich sie sagen?
Gerne.
Diesen Satz, warte, ich muss kurz anatmen. Ich sage es mit voller Inbrunst, wir bleiben für euch dran.
Und zwar an einem Thema, worüber wir viel Feedback erhalten haben in den letzten Wochen und Monaten, was dann auch hier und da schon mal aufgeploppt ist. Ich erinnere mich nämlich nochmal an die Sendung, dass es nämlich auf einmal darum ging, dass es uncool geworden ist, was mit Medien zu machen. Also als wir um Nachwuchssorgen im Journalismus gesprochen haben, so nach dem Motto, naja, so große Journalistenschulen haben so tendenziell oder auch Volontariate bei Sendern oder bei Verlagen weniger Bewerber und vor allen Dingen in der Region ist es hart, darüber auch tatsächlich dann auch die geeigneten Bewerber für Nachwuchsstellen zu finden. Und wir haben uns über die Ursachen unterhalten. Darauf gab es echt viel Feedback, wo viele ihre eigene Geschichte geteilt haben. Und das fand ich ganz interessant. Es gab auch so ein ganz paar Verlagsvertreter, da waren so einzelne Geschäftsführer, die uns dann auch geschrieben haben und gesagt haben, nein, bei uns ist das ganz anders.
Ja, genau.
Aber wenn man dann nochmal ein bisschen nachgehört hat, haben sie auch gesagt, so ja, naja, aber das ist auch A, ganz schön viel Arbeit und B, sind da auch nicht immer unbedingt die Bewerber bei die man sich dann vorstellt. Also insgesamt ist es schon ein Problem. Mhm. Und deswegen freue ich mich aber auch, dass diese Diskussion ganz woanders aufploppt. Zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe von der Zeitschrift Der Journalist sind auch Lösungsansätze, um aus dieser Krise rauszukommen, so ein bisschen skizziert worden. Und jetzt beim Campfire Festival ist das Ganze auch diskutiert worden.
Ja, allein das zeigt doch eigentlich schon, dass es ein Thema ist. Und ich finde ganz spannend. Wir können ja mal als erstes mal reinhören, wie Andreas Wolfers, das ist der Leiter der Henry-Nannen-Schule, ja, das von uns gerade schon skizzierte Phänomen beschreibt.
Bei uns ist es so, dass es da zwei Phasen. Die erste Phase ist die Phase der Registrierung. Da haben wir immer noch eine beeindruckend hohe Zahl. Da waren wir in diesem Jahr bei 1300, die sich registriert haben. Was etwa gar nichts sagt und bedeutet, weil da muss man sich halt nur online kurz bei uns mit seinen Kontaktdaten registrieren. Entscheidend ist die Zahl derer, die dann die gestellten Aufgaben erfüllen, innerhalb von 3 Wochen 3 Texte recherchieren und schreiben. Bei denen wissen wir, die meinen es ernst, weil das ist schon allerhand Arbeit. Und da waren es dieses Jahr knapp 400. Als ich vor 11 Jahren begann, waren es noch 800. Also es hat sich innerhalb von 10 Jahren halbiert. Die Zahl ist immer noch groß genug, dass wir mit gutem Gefühl die 20 Besten da auswählen können. Aber wenn der Trend so weitergeht, dann werden auch wir vielleicht irgendwann in eine Situation kommen, wo wir dann Leute aufnehmen müssen, wo wir sagen, eigentlich wissen wir nicht so recht, ob die zu uns passen, ob das eigentlich schon die Qualität ist, die wir uns erhoffen bei den Bewerberinnen und Bewerbern.
Ja, soweit Andreas Wolfers von der Henri-Nannen-Schule beim Campfire Festival. Neben ihm saß Leonard Ottinger von der RTL-Journalistenschule und der beschreibt die Entwicklung für sein Haus so.
Also zahlenmäßig oder von der Entwicklung her, genauso wie Andreas Wolfers beschreibt, auch wir haben den Bewerberrückgang. Wir haben nicht mehr Tausende, hatten wir ehrlicherweise noch nie, sind immer noch Hunderte. Also bei uns ist es so, die sich dann wirklich mit ihrer Arbeitsprobe bewerben, sind das jetzt um die 300. Das waren auch mal deutlich über 400 noch vor vielen Jahren. Das heißt, da merken wir auch, die Quantität lässt nach, die Qualität, wenn man sich anschaut, wer dann so am Ende sind es 75, die wir dann persönlich kennenlernen im Auswahlverfahren. Das hat sich zwar auf der einen Seite schon geändert, dass die andere Qualifikation oder Werdegänge mitbringen, aber die Qualität sind wir eigentlich immer noch sehr zufrieden mit den 75, mit denen wir dann die Auswahltage gehen. Wenn ich mir die Mediengruppe RTL insgesamt anschaue, gibt es schon so ein paar Journalismus-verwandte Stellen, da tun sich die Kollegen deutlich schwerer, also gerade in den ganzen Aktivitäten rund um online, rund um digital, wo wir Entwickler brauchen, wo wir sehr digital affine Redakteure und kompetente Leute brauchen. Da, wenn ich den Titel nehmen darf, ist RTL recht uncool, um solche Berufsgruppen in ausreichendem Maße anzusprechen.
Herr Pähler, ja. Erinnerst du dich noch auch an die Gründe, die wir auch bei uns in der Sendung vor einigen Wochen besprochen hatten, warum auf einmal vielleicht Journalismus uncooler geworden ist?
Ja, ich glaube, das waren ja mehrere Gründe, die aber alle so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gingen. Also wenn man mal schaut, früher, da gab es vielleicht nur die klassischen Medien, da gab es den einen Weg, wenn man gut war, landete man bei den Überregionalen, sonst irgendwie bei den Regionalen, das ist ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Aber heute hast du viel mehr Möglichkeiten. Du hast die Konkurrenz, Google, Facebook, da gibt es ganz, die natürlich auch sozusagen einerseits dir Schaffensmöglichkeiten bieten, aber eben auch natürlich mit medialen Inhalten konkurrieren. Du hast Agenturen und du kannst auch einfach sagen, ey, was soll ich denn, was muss ich erstmal Volo machen? Ich mache bei YouTube einfach mein eigenes Ding und erreiche Reichweiten und mache genau das, was ich will, ohne dass mir da einer reinredet. Also ich glaube, die Optionen sind einfach ungleich viel größer, als das früher noch war.
Ja, interessant fand ich an der Stelle auch, was Andreas Wolfers sagte. Er sagt nämlich auch so ein bisschen so ein Generationending. Das, was heute bei der Nachwuchsgeneration gut ankommt, deckt sich nicht unbedingt mit dem Arbeitsalltag eines Journalisten.
Dass nämlich die heutige Generation, die zu uns an die Schulen gelangt, dass es da noch zwei Dinge gibt, die denen wichtiger sind als vielleicht in unserer Generation. Das eine ist die Kalkulierbarkeit der beruflichen Entwicklung. Dass ich glaube, dass wir vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, bereiter gewesen sind, mehr Risiken einzugehen, mehr Unkalkulierbarkeit in Kauf zu nehmen. Und das zweite ist, dass wir es mit jungen Leuten zu tun haben, die weitaus mehr Wert auf Work-Life-Balance legen und Familienkompatibilität dessen, was sie später beruflich ausüben, als es früher der Fall ist. Dass man nicht mehr bereit ist, also ganz salopp und provokant zugespitzt, sich so krumm zu legen und für seinen Beruf Dinge in Kauf zu nehmen, auch zeitlicher. Man wird auch asozial bei uns an der Schule. Also wir verlangen wirklich ein Ausmaß an Engagement, was zeitlich schon ziemlich hart ist. Und ich glaube nicht, dass das so weit davon entfernt ist, von dem zeitlichen Druck, der dann nachher in manchen Redaktionen herrscht. Also wer familienkompatibel seinen Beruf gestalten möchte, wer zu bestimmten festen Zeiten auch nach Hause gehen möchte, für den ist Journalismus wahrscheinlich nicht der ideale Beruf.
Ja, und beteiligt an dieser Diskussion hat sich auch Jannik Dillinger von der Schwäbischen Zeitung und der nennt noch weitere Gründe.
Bei uns kommt noch was anderes dazu, nämlich dieser Erstkontakt fehlt ganz, ganz häufig mit dem Journalismus. Das fängt ganz, ganz früh an. Unsere ideale Laufbahn ist ja so ein bisschen, jemand macht bei uns Schülerpraktikum, schreibt dann frei, lernt schon den Journalismus kennen, weiß überhaupt schon, was wir machen, weiß, was Redaktionen machen und machen können, entscheidet sich dann irgendwann für ein Volontariat, will gerne in der Region bleiben, weil sie schön ist, also ist die Idealvorstellung, die eben kaum noch passiert und wird dann Redakteur und wir zeigen ihm dann auch auf, was da noch möglich ist. Das findet schon gar nicht statt. Ich darf ab und an in Hochschulen etwas über unseren Journalismus erzählen. Und ich bin jedes Mal völlig überrascht davon, oder auch bei Tag der offenen Türen, wie wenig gerade junge Menschen überhaupt wissen, was wir in den Redaktionen machen. Für die sind wir im Lokalen ganz oft die Provinzjournalisten. Die Tageszeitung liegt schon gar nicht mehr daheim. Das heißt, dieser Erstkontakt fehlt auch. Wir sind die Provinzjournalisten, die abends mit dem Pfarrer, mit dem Bürgermeister, also jetzt überspitzt gesagt und so, sich auf ein Bier treffen und irgendwie über Kaninchenzüchter sprechen und schreiben dann auch. Dass wir in Ravensburg seit vielen Jahren interaktiven Datenjournalismus machen, dass wir große Datenmengen umwälzen, dass wir bei Instagram Stories machen und was weiß ich, dass wir wirklich auch coole Sachen machen und der Job wirklich auch im Lokalen cool sein kann, nicht überall ist, das wissen die nicht. Natürlich gehört zur Wahrheit auch dazu, dass harte Sparprogramme, die vielerorts einfach stattfinden, nicht dazu führen, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass die Arbeit mehr Spaß macht und dass die Perspektiven besser werden.
Ja, ich würde sagen, wir biegen jetzt mal in den konstruktiven Teil der Diskussion ein. Da wurde natürlich auch über Lösungsansätze gesprochen. Interessant ist, was da Jannik Dillinger so im Kopf hatte.
Man kann sich Gedanken machen über Förderprogramme schon mal ganz am Anfang. Man kann sich Gedanken machen über höheres Zeilenhonorar für freie Mitarbeiter. Man kann sich Gedanken machen darüber, ob in Stellenausschreibungen wirklich immer stehen muss, dass es immer das abgeschlossene Studium erstmal braucht, weil ganz ehrlich, auch im Studium ist es schon so, auch das Studium kann sich nicht jeder leisten. Mhm. Das heißt, das sind einfach Mechanismen. Schade, der erste Entwurf war leichter zu beantworten, weil es ist natürlich so, dass wir weit entfernt davon sind, ganz unterschiedliche Menschen in unseren Redaktionen zu haben. Also ich rede jetzt nicht nur über Frauen oder Männer, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund oder aus einkommensschwächeren Familien oder so. Es ist schon alles sehr, sehr ähnlich von den Biografien her und das ist natürlich schade.
Ja, und Stichwort Umdenken, auch Leonard Ottinger von der RTL-Journalistenschule, der hat doch auch noch mit dem Vorurteil aufgeräumt, dass große Häuser im Grunde noch nichts unternehmen würden.
Also das Umdenken und die Beweglichkeit zu diesen Köpfen ist da. Wir haben das schon sehr erkannt, dass unsere Redaktionen nicht die Mischung haben, nicht die Vielfalt haben, die wir uns wünschen. Und all diese Stichworte, die Journalisten, die aus Großstädten kommen und aus bildungsbürgerlichen Schichten und die Blasen und so weiter, das ist alles sehr deutlich erkannt. Und ich erlebe es in Unternehmen, dass da sehr intensiv drüber nachgedacht wird. In meiner Meinung fehlen uns in der Breite tatsächlich noch die richtigen oder die wirksamen Instrumente in der Breite. Also wir versuchen es zumindest durch unsere Ausschreibung deutlich zu machen, dass wir kein Hochschulstudium voraussetzen. Das gelingt uns so, dass in jedem Jahrgang 1 bis 2 dabei sind, die sind kein Hochschulstudium haben. Wir sind immer froh. Kaufmännische Ausbildung, Kameramann beispielsweise, die wir in den Jahrgängen hatten. Migrationshintergrund geht so, könnte auch ruhig mehr sein. Also wir nehmen das wahr, auch in unserem Journalistenschulleiterkreis haben wir schon drüber geredet, haben über Förderprogramme nachgedacht, wo können wir in die Zielgruppen mehr uns deutlich machen. Quotendiskussionen kommen dann wieder rauf. Also das ist meine Wahrnehmung, wie gesagt, erkannt ist es deutlich, so unbeweglich sind wir nicht. Gerade in der Mediengruppe haben wir eine neue Kollegin bekommen, die sich für die Personalarbeit jetzt auf Geschäftsführungsebene einsetzt. Also ich habe das Gefühl, dass sich da schon was tut. Aber noch nicht so wirkungsvoll, wie wir es vielleicht gerne hätten.
Also, wir haben nochmal reingehört in eine aktuelle Diskussion, die wir hier auch bei uns in der Sendung geführt hat und die uns seitdem an vielen Ecken in der Branche begegnet. Und zwar beim Campfire wurde auch nochmal beim Campfire Festival über die Zukunftssorgen im Journalismus dann auch tatsächlich diskutiert, Herr Pähler. Was nimmst du mit?
Also, ich nehme ehrlich gesagt doch auch ein bisschen was Positives mit. Dass es nämlich doch nicht so schlecht ist im Journalismus, wie wir immer so gerne sagen, und dass es auch doch auch ernst gemeinte Bemühungen gibt und auch Bereitschaft, sich zu verändern, was die Attraktivität, glaube ich, unseres Berufs, und wir haben uns ja irgendwann auch mal dazu entschieden, ob freiwillig oder unfreiwillig, doch, glaube ich, es war sehr freiwillig. Also ich glaube, ich würde es wahrscheinlich wieder tun. Ich kann es auch noch, das habe ich mitgenommen für mich, im guten Gewissens, glaube ich, auch noch jetzt Nachwuchsjournalisten empfehlen.
Herr Pähler, spielen wir noch ein Ründchen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ja.
Ist ja so viel passiert und wir hatten die letzten Ausgaben mal keine Zeit, tatsächlich auch unser Quiz zu spielen.
Hast du jetzt einfach ein altes Quiz genommen?
Weil ich habe tatsächlich vor 2 Wochen habe ich noch mal eine Frage jetzt hier rausgeholt, weil unser ein ZDF-Fernsehrat da.
Ja.
Ja, da habe ich mich so gefreut, weil wir ja ein Ratespiel spielen. Und deswegen habe ich dir ZDF-Fragen. Gut, dass ich das nicht da in der Sendung gemacht habe, als er da war, meinst du? Ja. Okay, also ich, und da dachte ich, bei den ZDF-Fragen vom Fernsehrat ist man auch ziemlich schnell beim Fernsehgarten. Meine Frage an dich ist, wie lange gibt es schon den ZDF-Fernsehgarten?
Den gibt es seit 1900 und...
Schon sehr gut. bin beeindruckt, Herr Pähler, soweit.
82.
82, ein guter Jahrgang.
Ja,
es ist aber 86.
Schade.
Da gibt es keinen Punkt für, Herr Pähler. Es ist zu weit weg.
Was auch schade ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich schade ist, aber es ist ja so manchmal, es gibt ja so Dinge, zum Beispiel der Fernsehgarten, den gab es irgendwie in Fernsehdeutschland schon ewig und immer, der gehörte schon immer dazu und man kann sich irgendwie auch fast nicht vorstellen, dass der weg ist. Jetzt gibt es aber was, einen Preis, sage ich mal, einen deutschen Film- und Fernsehpreis, den es auch gefühlt seit ewigen Jahren schon gibt, wo es ein bisschen blasser wurde und wo jetzt die Ausrichter dieses Preises gesagt haben, ganz ehrlich, wir hören auf damit.
Also Sie sagen, man muss auch mal aufhören.
Genau, man muss auch mal aufhören können. Mhm. Um welchen Preis geht's?
Das ist die goldene Kamera.
Ja, das ist vielleicht zu leicht gewesen. Aber ich habe doch gedacht, hat dich das überrascht?
Dass die goldene Kamera, ich dachte, gibt's die überhaupt noch? Ne? Gab's ja auch ein bisschen Ärger mit Joko Klaas, dem falschen Ryan Gosling und so. Das war ja meine Güte. Egal, Schnee von gestern bald.
Ja. Ist wohl so.
Und das, ich finde es auch witzig, dass Thomas Gottschalk das beerdigen wird als Moderator der letzten Ausgabe.
Das stimmt.
Und das, ich glaube, da wird er auch seinen Spaß dran haben.
Naja, egal.
Ja, passt?
Ja, es passt irgendwie.
Ja. So.
Ja. Aber wir bleiben beim ZDF?
Wir bleiben beim ZDF. Ich habe hier noch eine Frage, für die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar geht es um die Schwarzwaldklinik. Das ist ja so eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien des ZDF. Und zwar gab es sie zwischen 84 und 88 und von 85 bis 89. Und ich möchte von dir wissen, wie viele Folgen gibt es tatsächlich. Und zwar, es gibt, ich helfe dir auch ein bisschen, 6 Staffeln, 2 Filme und ein Special.
Also es gibt...
Sind es entweder 70, 103 oder 278 Episoden?
Sag nochmal bitte, die nicht die Zahlen, sondern die Staffeln.
6.
Ich glaube 78.
78. Stand nicht zur Wahl?
Achso, nee, die niedrigste Zahl von den drei, meine ich.
Achso, du sagst 70?
Ja.
Das ist korrekt.
Ja, guck mal.
So, auch total schön, wenn man sich das nochmal so durchgeht. Hier, die letzte Folge hieß Hochzeit mit Hindernissen aus dem Jahr 1989. 100-jähriger Patient Theodor Katz mit dem Patienten Alois Pursch und Baden-Württembergs Ministerpräsident, der mit dabei war. Mhm. Meine Güte. Naja.
Ich bleibe nochmal ganz kurz bei der goldenen Kamera, weil diese Schreckensmeldung ist übertrieben, hat mich dazu veranlasst, ein bisschen zu recherchieren. Und ich habe gedacht, am Ende ist es auch gut für die Umwelt, weil man braucht weniger Edelmetall. Ne? Ja. Jede dieser goldenen Kamera ist ja irgendwie aus vergoldetem Sterling-Silber irgendwie gegossen. Ich wollte gerne von dir wissen, du kannst es schätzen, wie viel wiegt eigentlich so eine goldene Kamera?
Eine goldene Kamera wiegt 5,5 Kilo.
Nein, die wiegt nur, ich habe dir jetzt auch nicht gesagt, wie viel du daneben liegen darfst, aber das finde ich zu viel, weil die wiegt nur 900 Gramm. Oh, ich hätte gedacht, dass sie schwerer ist.
Ein Leichtgewicht.
Das habe ich nicht gedacht, was der Oscar wiegt.
Man unterschätzt ja die Leute im Fernsehen. Ja? Also wenn die dann in echt vor einen stehen, dann denkst du
das Fernsehen macht
ganz normal. Dicker. Und dann sieht man ihn echt, dann denkt man so, boah, das ist nur so ein tapezierter Knochen. Ja. Meine Güte, so eine ZDF-Geschichtsfrage habe ich noch. 1961 wurde der Staatsvertrag, der mediale Staatsvertrag unterzeichnet durch die Ministerpräsidenten zur Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts, zweites deutsches Fernsehen. Es gab einen Spitznamen zuvor.
Für was?
Für das ZDF.
Ja.
Das hatte was mit einem Altkanzler zu tun.
Ja, mit Adenauer hatte das was zu tun.
Ja. Richtig, Herr Päder.
Adenauer Sender oder Adenauer Fernsehen?
Ja, richtig. Herr Päder, herzlichen Glückwunsch, dafür gibt es einen Punkt.
Ja, guck mal.
Mensch, Adenauer Fernsehen.
Ja, der wollte, ja egal.
Haben die Kritiker gesagt.
Die Zeit rennt. Ich bleibe noch bei meiner letzten Frage in der Kategorie, sag ich mal, das hätte wahrscheinlich auch Schwarzwaldklinik-Zuschauer interessiert. Okay. Eine Serie, die aber vor 30 Jahren sehr erfolgreich bei damals noch RTL Plus lief.
Ja.
Die wird es jetzt demnächst zu diesem Jubiläum, Anfang Oktober, sozusagen nochmal 14 Folgen am Stück sozusagen, richtig in neuer Binge-Watching-Manier sozusagen rausgehauen bei RTL. Ich rede von dem Schloss am Wörthersee.
Weißt du? Ja, natürlich.
Und ich frage dich jetzt, er ist ja leider schon verstorben, wer war denn sozusagen eigentlich der Professor Brinkmann des Schlosses am Wörthersee, also sozusagen der Hoteldirektor und Star dieser Serie?
Roy Black.
Das ist richtig.
Ja! Da steht es 1-1, oder?
Ich glaube schon. Ne, du hast 2 Punkte.
2 Punkte?
Ja, du hast Roy Black gewusst und diese leichte Frage nach der goldenen Kamera.
Da freue ich mich. Nee, die haben doch keine.
Achso, doch. Ja, die schwere Frage nach den 900 Gramm.
Aber die waren leicht, leicht. Naja, egal.
Ja, egal.
Wir sollten es einfach sein lassen.
Ja,
Herr Peller,
machen wir das.
Das war schön mit dir. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.